50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migro.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist es ein persönlicher Podcast. Bei uns ein ganz berühmter Werber, eine Werbelegende, Peter Lesch. Du bist in diesem Business seit über 50 Jahren. Oder wie lange bist du genau in der Werbung? Hast du das mal ausgerechnet?
55 Jahre.
55 Jahre, ja. Und da hat sich die Welt schon ein bisschen geändert, oder?
Ja, ich kann nicht sagen jetzt nein, logisch, oder? Es ist also die Welt sowieso, aber auch die Werbung hat sich logischerweise geändert. Das ist heute ganz etwas anderes und ich möchte heute eigentlich nicht mehr eine Werbeagentur haben.
Du bist aber immer noch aktiv, muss man sagen. Also,
ja, aber nicht mit der Werbeagentur, sondern ich bin bei Swiss Casinos, habe ich ein Mandat und dort bin ich der interne CD und arbeite mit den Leuten, die dort sind.
Wie schaffst du denn? Schaffst du jetzt auch zum Beispiel schon mit KI?
Ja, ich nicht. Ich sage auch, ich versuche es doch mit KI, wenn nichts Gescheites rausgekommen ist. Da kann man sich dann ja retten, wenn man keine Idee hat.
Und da kommt eine gute Idee raus, oder?
Ja, also, ja, ich finde, man kann es schon einsetzen, aber man muss nicht versuchen, das so zu machen, dass man meint, der andere merkt nicht, dass es KI ist. Man sollte zustehen zum KI, sonst wird es irgendwie ein bisschen peinlich.
Du musst
auch eine Idee geben, oder? Du musst schon eine haben.
Aber wird jetzt, wenn wir gerade auf dem Thema sind, wo ja alle beschäftigen, wird KI die Werbung einmal ersetzen oder den Werber?
Du, so lange lebe ich wahrscheinlich nicht mehr, dass ich dir dann das noch wirklich endgültig beantworte. Jetzt weiss es, alle sagen es und die verstehen ja etwas, wenn sie sich so zum Fenster auslehnen. Und das geht. Aber ich nehme es auch an, logisch. Ich meine, bei uns hat sich, wir sind ja auch, als ich angefangen habe, hat es noch Berufe gegeben, die es heute auch nicht mehr gibt.
Wenn wir jetzt zurückgehen, du hast vorhin gesagt, als du angefangen hast, vielleicht noch zu deiner Jugend, du bist ja in einem sehr musischen, in einem sehr künstlerischen Elternhaus aufgewachsen. Dein Vater war der berühmte Walter Lesch, Gründer vom legendären Cabaret Cornichon. Wie weit hat dich das geprägt?
Ich glaube nicht, dass das mich prägt. Und alle Leute denken, ich habe einen Vater gehabt, der Cabaret gemacht hat und der sehr gut geschrieben hat. Dann haben sie mir gedacht, das muss auch so sein. Es ist aber, ich würde jetzt sagen, wirklich nicht. Weil, dass ich jetzt in die Werbung gekommen bin, hat mit dem nichts zu tun, dass ich gesagt habe, ich will in die Werbung, weil ich ein guter Schreiber bin. Ich kann einfach die Werbung wählen, weil ich gesehen habe, die haben es noch glatt dort.
Das Motiv war dort,
ja. Ja, wirklich. Ja, wenn du kannst auslesen kannst, zum Gilmori gehen oder siehst, zu Advico gehen und so, dann sei es wahrscheinlich Advico, wenn du irgend denkst, dort läuft etwas. Und ich bin ja nicht enttäuscht worden, als ich dann bei der Advico bin.
Also können wir nochmal auf das kurz drücken. Nochmal zu deinem Vater. Eben, er war Gründer vom Cabaret Cornichon, das war ein bisschen vor deiner Zeit. Er hat eine Niederdorfoper geschrieben, die kleine Niederdorfoper. Das ist eines der berühmtesten Stücke in der Schweiz. Aber das ist ja gleich zuhause immer ein Thema gewesen. Also du bist ja mit den Künstlern, die dort auftreten sind, oder auch Künstlerinnen, bist du in Kontakt gewesen, oder?
Ja, also man muss mal sagen, die Aufführung im Schauspielhaus war, das ist 1954, da bin ich auch 9 gewesen. Ich mag mich aber jetzt an sich noch erinnern, aber ich mag mich ja nur, wenn ich 9 bin, magst du dich erinnern, wenn es dir irgendjemand mal gesagt hat. Er hat gesagt, du bist dort in der Loge gewesen. Ich habe nicht gesagt, ich bin in der Loge gewesen, oder? Also, die Erinnerung ist so. Also, das muss man einfach auch sehen. Natürlich erinnere ich mich, wenn mein Vater daheim war und der Paul Burkhardt ist gekommen und dann...
Der hat um meinen Papa geschrieben, ja. Unter anderem auch der Musik tätig.
Ja, und um meinen Papa. Ja. Das ist ein weltberühmter Song, hat er geschrieben. Na, das kann ich schon. Aber ich meine, mein Vater ist ja auch gestorben, als ich 13 war. Also, das ist natürlich in sehr kleinen Zeitraum hat das stattgefunden. Und das stimmt schon. Durch das sind natürlich, darum habe ich nachher auch immer alle Leute kennt, Rudi Walter, Margrit Reiner, alles, das ist klar.
Und ins Theater hast du nie wählen, oder? Also, wer ist es genau?
Der Präsident von IB.
Also, Präsident von IB?
Ja, Silbrüller.
Ja.
Nein, wahrscheinlich, hast du schon gesehen, wie IB geschaut, oder?
Ja, ist nicht so gut gesehen, oder? Ja.
Die hat noch eine Woche durch in der Demirät.
Eben, du bist ja noch Spielertrainer beim FC, wie heisst, Frischaufsee.
Frischaufsee.
Ja, immer noch, oder?
Ja.
Also auch aktiv noch. Ja. Das sind die Altwerber, die gehen Fußball spielen, oder?
Sehr Altwerber, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also wir haben drei Generationen Mannschaft. Also als wir angefangen haben zu shooten, haben wir gegen Gleichaltrige geshootet. Später haben wir gegen die Söhne von den ersten Mitgliedern geshootet und jetzt shooten wir gegen die Enkel. Wobei ich sage, wir shooten. Also, wir gehen vielleicht im Training und wenn ich sage wir, eigentlich ist auch nur noch der Martin Futter und ich, wir gehen einfach ins Training und die Jungen sind sehr lieb mit uns. Also wir nehmen keinen der Bölle weg dann.
Aber hast du noch die Autorität dann, wenn du als Spielertrainer...
Das soll ich sagen, das ist nicht, wenn ich sage, dann nehmen wir die Bölle weg, weil ich eine Autorität habe. Stimmt natürlich nicht. Ist irgendwo Mitleid wahrscheinlich, muss man sehen. Aber ich bin auf jeden Fall seit 35 Jahren Spielertrainer. Jetzt eben Spielertrainer, das ist eine Diskussion. Trainer sage ich, okay, aber Spielertrainer,
das ist dann schon eine Liga mehr. Aber jetzt gleich noch mal die Frage, hast du nie ins Theater gehen? Also wenn du irgendwie prägt bist von dem Elternhaus?
Nein, ich glaube, muss ich so sagen, von Werbung und dann Theater, das habe ich schon auch irgendwie noch gefunden. Es kommt aber dazu, also wir haben es einmal gesagt, Herr Schüch, oder?
Das war die Figur vom Nebelspalter, oder?
Ja, aber die haben nicht gemeint, für so einen Schüch, das stimmt auch, oder? Das hat sich dann im Laufe der Jahre ein bisschen geändert, aber das hat mich dann auch gehindert. Theater muss ja ein bisschen führen. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich dann einen Ersatz gefunden, weil unser Fußballclub macht legendäre Theateraufführungen. Also das muss ich wirklich sagen. Also wir sind viel bessere Schauspieler wie Fußballer, wobei ja viele Fußballer Schauspieler sind, oder? Die wälzen sich am Boden und so. Und ich mag mich auch noch, das muss ich noch sagen, das ist nicht nur der Fußballclub, wo wir das 10-jährige Jubiläum von Lesch und Frey geführt haben, haben wir im Bernhard-Theater eine Aufführung gemacht. Und zwar haben wir den Wilhelm Tell aufgeführt und vom Plot her ist es so gesehen, die kleinen Agenturen, die sich gegen die grossen amerikanischen Thomson durchsetzen. Und ganz überraschend haben wir dann auch gewonnen, wie der andere, oder der Wilhelm der Richtung. Dort ist ja ein Theater.
Ja. Und du hast den Wilhelm Tell gespielt, oder?
Ja.
Du bist der Tell gewesen.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht der Tell gewesen. Ich bin ein Monteur gsi von Örtli mit einem so einem Anzug mit einem Blauen. Weißt du,
die klassische, ja.
Da. Und der Aldo hat den anderen angehört.
Das ist dein Geschäftspartner, ja.
Ja. Und dann bin ich von links einmal übergelaufen. Das haben wir immer, wenn wir natürlich beim Hitchcock haben wir das abgeschaut. Und der Aldo ist einmal von rechts. Unter frenetischem Beifall von unseren Kunden. Nein, dann muss ich auch sagen, die Kunden haben eigentlich nicht verstanden, was wir machen.
Also es war eher ein surreales Theater in dem Sinne. Jetzt vielleicht noch ein Wort noch zu deiner Karriere. Du hast, und das finde ich faszinierend, du hast eine Halbschwester. Also dein Vater war schon mal geheiratet, die heisst Karin Lesch, ist eine der berühmtesten Schauspielerinnen von der ehemaligen DDR. Sie hat gespielt «Drei Nüsse für Aschenbrödel».
Haselnüsse
für Aschenbeutel. Das ist ja der Klassiker, der immer an der Weihnachten läuft. Hast du denn mit ihr einmal Kontakt gehabt?
Nein, im Nachhinein hat es mit dem zu tun, dass die erste Frau vom Vater, das ist die Mathilde Tanecker gsi. Die hat auch immer noch bei Gotthelf-Film ist die irgendwo noch so eine Bude. Also sie hat schon eine grössere Rolle gehabt. Sie ist auch eine Figur gsi. Und sie ist auch in Cornichon gsi. Aber sie war eine überzeugte Kommunistin. Und als Cornichon dann eigentlich. Das Problem ist von Cornichon ist, dass der Krieg aufgehört hat und man hat nichts mehr können irgendwie angreifen. Also faschistisch in Bezug auf Hitler. Aber das andere Problem ist natürlich, der Stalin hätte man natürlich auch noch können. Oder man hätte dann können vielleicht auch switchen. Aber die Leute haben auch ein bisschen genug gehabt. Die haben jetzt genug gehabt, Cabaret. Das ist sowieso ein kleiner Kreis, so ein Cabaret, also von den Zuschauern. Und darum ist, Darum ist dann die Mathilde Daneker mit meiner Schwester, also Halbschwester in der DDR, und hat ihr den Kontakt mit meinem Vater einfach verboten. Und ich, es gibt aber noch Fotos von mir und meiner Halbschwester. Und ich mag mich jetzt auch noch schwach erinnern. Aber das ist, nachher ist sie weg und sie ist auch weg. Darum habe ich auch nicht grosse Emotionen gehabt. Ich habe.
Ja, sie ist gestorben im letzten Jahr dann, ja.
Ja, klar. Aber ich habe ja nicht sie wollen suchen und suchen, weil ich. Es ist eben komisch, weil ich, wie, dass es überhaupt noch wieder ein Thema geworden ist, mit dem, dass mir vor 2 Jahren jemand angerufen hat und gesagt, sind Sie der Peter Lesch? Und dann sagt sie, ja, ich bin Tochter von ihrer Schwester, oder? Und durch das ist jetzt das wieder zustande gekommen. Ich bin natürlich jetzt auch mit denen immer im Kontakt und schreibe dann, die sind auch schon da gewesen. Ich bin also jetzt Onkel noch. Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass mir das noch klingt, Onkel zu werden. Und jetzt ist aber, Sie hat noch gelebt, wo ich den Kontakt wieder mit ihrer Tochter hatte. Aber jetzt ist sie gestorben, das letzte Jahr.
Also.
Mit 90. Aber sie selber ist, da hast du es gesagt, das ist,
groß, ja, ja. Bildzeitung, überall ist davor. Ja, ja. Ist, Königin in den Haselnüsse für Aschenbeutel. Spielt sie dort eine grosse Rolle?
Also, dort ist noch zu sagen, ich habe schon gewusst, weil mir mal jemand gesagt hat, dass deine Schwester spielt bei den 3 Haselnüsse für Aschenbrüder. Und dann habe ich es natürlich mal angeschaut. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aufpassen, wenn die kommt, also nehme ich die jetzt erkennen. Oder? Und dann ist wirklich eine Königin, Königin gekommen, und dann hockt dort eine Königin. Das könnte meine Schwester sein.
Das ist also schon noch Spezial. Das kennt ja jeder in Deutschland, das Stück, das immer
ja,
gespielt
das
wird.
Das kommt ja auch wieder.
Jeder im Weihnachten. Genau, wird das immer gespielt. Also, du bist ja nicht Werbung gegangen, du hast gesagt, zu Advico.
Ja.
Das ist ja eigentlich die kreativste Agentur gewesen zu selber Zeit. Und interessanterweise geleitet von einem Kommunist.
Das ist das, was dich natürlich interessiert, das ist mir schon klar. Trotz Christ
sogar, ja. Das ist eine Stufe mehr, ja.
Eine Stufe mehr, absolut. Ja, das ist so gewesen. Also, die Advico, ich muss aber sagen, es hat natürlich GGK gehabt, es hat auch Gisel. Gisel, meine, es ist auch, die haben da, Wirtz hat man auch, muss man natürlich auch erwähnen. Advico ist einfach ein bisschen anders gewesen, der ganzen Art. Also, er ist nach Gokhausen gegangen, hat Land gekauft und dann hat er zuerst einmal ein Element angestellt für 20 Leute. Und dann ist es immer grösser geworden. Am Schluss sind es dann so 4 Klötze gewesen, die dort gestanden sind. Und man hat ein Clubhaus gehabt. Da hat man miteinander zu Mittag gegessen.
Also, wie ein Camp ist das gewesen, oder?
Wie?
Wie ein Camp ist das
gewesen? Ja, Camp. Ich meine, an sich ist ja logisch, was dann passiert, oder? Ist Victor Nguyen, das ist ein Jüdisch. Aber dann haben sie natürlich gesagt, Tributs dort oben. Das ist so, das ist.
Das ist übernommen.
Aber das hat dann niemand gestört. Man hat das irgendwie noch charmant gefunden. Nicht das Problem. Heute wären wir wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig, wenn man solche Sachen sagt.
Was sind denn dort für Kampagnen entstanden, die man heute noch kennt?
Ja, also meine, die bekannt, ja, es sind wirklich sehr, sehr viele Kampagnen entstanden, sehr relativ. Wir haben, aber wenn ich die muss nehmen, die man wahrscheinlich kennt, das hat der Rudi Kühling, der leider auch verstorben ist, das ist der CD gewesen, wo jetzt letztes Jahr gestorben ist, der hat einen Big Spot gemacht, wo dann also Bangold und überall, wo sie ihn eingeschickt haben, hat der Gold gehabt. Und der ist ganz einfach gehabt. Es ist, der hat vielleicht 500 Franken gekostet, oder? Hat er den Bigstift genommen und hat da Trommelwirbel gemacht. Und am Schluss ist einfach Big Data gestanden, wenn er fertig war. Das ist eine grossartige Idee.
Ich glaube, sogar im Museum auf Modern Art
ja,
in New York
ist der, ja. Ja, nein, das ist schon das. Aber ich meine, wir haben, du fragst mich ja wahrscheinlich, weil ich dir gesagt habe, dass Vico hat dort dazu mal SBG hat sie geheissen, UBS. Da denkst du ja,
der Trotzkist.
Trotzkist. Und es ist ja so, es hat dann auch so ein bisschen ausgesehen, so, weil das Typografenatelier, die sind alle links gewesen. Und in der Televico hat auch der Sohn von Pinkus, hat geschafft an der Binkhaus.
Das Legendäre, wo die Buchhändler hat im Altstadt.
Genau, und da ist jetzt die grosse Geschichte, wie der Garcia und sein Partner dort in einer Wohnung inne leben, in einer 6-Zimmer-Wohnung innen und nur 3'000 Franken zahlen. Mhm. Oder 3,5.
Mhm.
Das ist jetzt zeitig und das ist eben die Genossenschaft, die der Binkhaus gemacht hat. Und der Binkhaus war ein enger Freund von Victor Gouin. Und
das war der Gründer gewesen, natürlich, eben der Victor Gouin.
Ja, der hat das gegründet. Und der ist auch mit dem Brecht befreundet gewesen. Und der Brecht ist auch eine Zeit lang in der Schweiz gewesen. Und der Binkhaus, das ist die Geschichte.
Hat dich das politisch auch ein bisschen geprägt? Du bist ja heute noch ein bisschen ein Linken, oder? Oder wie sagst du das?
Ja, ich bin eigentlich das Feindbild, weil ich erlaube mir noch in einer anständigen Wohnung wurde und habe mir auch erlaubt, mal im Weltstand 30 Jahre zu wohnen in einem schönen Haus.
Mit Rösser natürlich.
Und ja.
So standesgemäß, oder? Ja,
ja nein, wenn man es liest, das Problem ist, wenn ein Linken irgendwie Erfolg hat und denkt, ich könnte es ein bisschen profitieren für mich selber von dem Erfolg, oder? Dann ist das geht natürlich nicht, oder? Ich frage mich dann, was ich, oder? Ich habe ja nicht. Es ist ja bescheiden, es ist einfach ganz normal, oder? Aber das ist schon.
Also, du bist dort in Gockhausen gewesen. 1978, ein mutiger Schritt. Du hast dich selbstständig gemacht. Was war denn eigentlich die Entscheidung, um Lesch und Frey zu gründen?
Also, die Entscheidung ist viel, viel vorher gefallen. Ich habe immer gesagt, als ich in der Werbung nachher war, Ich will eigentlich selbstständig werden, weil es hat mir natürlich gefallen. Der Victor Gouin hat mich auch sehr imponiert. Oder nicht, dass ich gemeint habe, ich sehe noch einen kleinen Victor Gouin, aber einfach, es hat mir wirklich dort imponiert. Und dann, und das ist, muss ich sagen, das ist, entscheidend ist ein bisschen auch, dass ich es auch ein bisschen forciert habe. Und ich dort raufgekommen als, ich habe ja einfach die Davico angerufen und habe gesagt, ich würde gerne Texter werden. Und dann haben die gesagt, das wären viele, oder? Aber kommen sie gleich mal vorbei. Und dann haben sie mir gesagt, ich müsse zuerst Werbeassistent machen, oder? Und dann können wir dann mal schauen. Und dann habe ich das gemacht, Werbeassistent, und dann hat mich einmal der Victor Gouin, wir haben einen Fahrdienst gehabt. Die kein Auto hatten, sind mit der Killeflur und haben einen Kiosk gestanden. Und dann sind die oben, die ein Auto gehabt haben, dann einfach angehalten und die mitgenommen, wo die gestanden sind. Und manchmal sind wir auch runtergefahren. Und ich bin mal runtergefahren mit dem Victor Gouin, der natürlich auch meinen Vater gekannt hat. Das ist auch klar. Und der hat dann zu mir gesagt, meinst du, du sechs ein guter Berater dann einmal später? Und da habe ich gesagt, nein, ich bin ganz sicher ein guter Berater, ich will ja Texter werden. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber dann sage ich das einem Rudi oder so. Und dann habe ich können anfangen Texter. Und dann ist Folgendes passiert, da komme ich als wirklich junger, unbeschwert an und hat zwei, drei Schlagzeilen gemacht, wo sie gedacht haben, das ist noch gerade wie der das, oder? Und es hat zwei ältere Texter gehabt, beides. Also der eine ist der Raphael Ganz, das ist ein Schriftsteller, den man jetzt nicht so kennt, aber dazumal ist der noch da gewesen. Und weil einer von den, also unwahrscheinlich gescheiden gebildeten Doktor, so. Und die sind irgendwie, ob schon die vielleicht dort 40, 50 gewesen sind, habe ich gemerkt, also ich will nicht mit 40, 50 in eine Agentur kommen, da kommt so ein junger Schlüssel und macht so irgendein Schlagziel und dann sagen alle, ja, das ist noch Gott, oder? Also, und das hat das ein bisschen forciert. Und dann bin ich dann von der Advico weg und bin auch zu Wiener Deville, der so, das hat der, glaube ich, nach dem Wiener Deville geheissen. Dort bin ich ein Jahr dort gewesen. Und dort habe ich den Walder Frey kennengelernt. Der Walder hat mir später mal gesagt, er hätte mich verwechselt. Weil er gesagt hat, jetzt kommt dann der Lesch kommt jetzt dann und dann hat er irgendwie so eine andere Vorstellung gehabt. Das ist eigentlich ein Missverständnis.
Also die ganze Gründung, oder? Die Partnerschaft, wenn man so will. Ja,
ja. Ja, es ist schon so witzig, oder? Und wir sind miteinander gut ausgekommen. Jetzt haben wir, also, weil wir sind natürlich schon total verschieden, aber wir sind beides Texter. Es war ein bisschen ungewöhnlich, wenn zwei Texter miteinander eine Agentur machen. Das ist natürlich, auch ungewöhnlich und auch teuer, weil du musst ja dann sofort Grafik auch irgendwo her. Und, aber wir haben...
Aber das Unternehmerische, hast du das gehabt, das gehen, oder hast du das lernen
müssen? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein unternehmerisches Gehen in die Pflanze kann. Ich glaube, da, nein, da, mich hat es drin. Ich habe Kollegen, die schon mit 20 irgendwie sind gegangen, Bieren sammeln und es dann verkauft haben und so, oder irgend so Zeug gemacht haben, das hat mir das schon nicht, wirklich nicht. Ich habe dann, nachdem ich in der Schule nicht so gelernt habe, habe ich auch kaufmännische Lehre gemacht. Ich habe einfach die Grundausbildung gehabt von kaufmännische Lehre, aber natürlich, also gerade die Fächer, die mir etwas genützt haben, die habe ich natürlich gehasst, oder? Also, ich habe eher lieber ein bisschen Geschichte und Sprache mündlich und Aufsatz. Das hat mir eher zugesehen.
Also, ich hatte die Agentur, Weinbergstrasse, legendäre Agentur, immer sehr viele Preise gewonnen. Ich glaube, 60 Mitarbeiter hast du gehabt.
Nein, ich muss nicht übertreiben. Wir haben, in Zürich haben wir 35 Mitarbeiter gehabt. Und wenn man dann noch Frankfurt dazu nimmt.
Ja, wir sind dann auf Deutschland, die Jahre.
Ja, der Aldo hat eben immer auf Deutschland willen. Das war einfach sein Ehrgeiz. Und nach 78 haben wir gegründet und nach 88 ist er nach Deutschland gegangen. Und dann haben wir da auch natürlich Manpower und Womanpower gehabt, wo wir dann auch sind, über nach Frankfurt gearbeitet, mit Leuten, die da bei Zürich angestellt sind. Aber wir haben es natürlich am Anfang ein bisschen quersubventioniert, aber es ist dann relativ schnell, hat es wirklich gut funktioniert.
Aber das war ja gleich eine der ersten Schweizer Agenturen gewesen. GGK ist ja nach Deutschland. Aber ihr seid eine der ersten gewesen, die das gemacht hat.
Das kann ich nicht, ich weiss es nicht. Ich meine, wenn die TBWO hat, das W ist ja der Wiesentum, ja. Oder? Das ist auch ein Schweizer, der nach Paris gegangen ist.
Aber ist von Paris aus gegründet worden,
ja,
nehmen Sie
ja, das ist klar. Aber nein, wie gesagt, wenn sie so tut, meinen, es sei eine strategische Überlegung. Es ist nicht eine strategische Überlegung. Er hat einfach wieder nach Deutschland gehen.
Also, und du bist in der Schweiz gewesen,
oder? Ja, ich war natürlich Wöhler gewesen da, oder? Weil erstens mal haben wir schon eine Agentur gehabt, wo schon ein bisschen etabliert war. Und wir haben natürlich auch sehr gute Zeit gehabt, das ist klar.
Mag mich erinnern, du bist immer, ich habe dich zuerst mal gesehen, in der Kronenhalle einmal, und da habe ich immer gedacht, so muss ein Werk aussehen. Du bist immer stoisch dort gesessen, ich glaube, immer am Dienstagabend, wenn ihr Fußballspiel gehabt habt, ja.
Also, erstmal bin ich auch nicht stoisch dort gesessen, wenn ich mit den Fußballern dort war. Und ich habe gewusst, dass du die Kronenhalle jetzt unbedingt noch in das Interview oder in den Podcast rein musst würgen. Aber ich sage jetzt noch etwas dazu. Wir sind dort nach dem Training am Tisch 11, das ist nicht ein Schweizer Tisch 11, sind wir nach dem Training gemeinsam gegessen, jeden Dienstag. Und der Herr Senn hat so eine Staffeli gemacht, also reserviert, aber oben ist noch gestanden, reserviert Fußball, oder? Und dann ist eines, das hat dann uns der Herr Senn erzählt, auch ein Dienstag ist eine Delegation von der FIFA gekommen. Und ich glaube, Lothar Matthäus, also wir haben einfach, die sind von der FIFA gewesen mit noch Leuten, die wir kennt haben. Und die sind scheinbar reingekommen und sind haben dort gesehen, Fußball, und sind auf den Tisch zugesteuert. Und da hat er gesagt, Moment, das ist reserviert für Fußball, oder? Das ist gut. Wenn Matthäus sagt, es ist reserviert für Fußball, finde ich noch einen guten Einfall, oder? Auf jeden Fall haben natürlich, wo wir reingekommen und dort abgehockt sind, haben die Ungläubig übergeschaut. Das ist ja logisch. Wir haben auch nicht wie Fußball ausgesehen. Ja, nicht nur das, wir haben es ja anscheinend auch nicht können. Und das ist auch ein bisschen das Kriterium. Wir haben nie jemanden genommen, der es besser kann, bei mir. Darum hat sich die Mannschaft auch nie entwickelt, oder? Weil wenn einer besser kann, wären alle irgendwie deprimiert gewesen über das eigene Vermögen.
Kommen wir nochmal zurück zur Agentur. Was mich immer fasziniert hat bei dir ist, du hast Autowerbung gemacht, oder? Ich glaube, Mercedes in Stuttgart. Du kannst gar nicht Auto fahren, oder?
Ja, aber es ist mir hier BMW gewesen.
Oder das BMW gewesen, ja.
Das ist in München.
Ja, ja.
Ah, du hast Mercedes, da ja.
Ja, ja. Haben alle gemacht, glaube ich, ja.
Ja, das habe ich auch erwartet, dass du mich das fragst.
Mhm.
Oder? Ja, es ist aber nicht aus ideologischen Gründen, ich habe es einfach irgendwie verpasst. Alle meine Kollegen, wo ich aufgewachsen bin, die haben mit dem Vater schon geübt, um das Auto fahren. Also ich habe niemanden gedacht.
Aber ist das nie ein Problem gewesen? wenn du bei den grossen Kunden nämlich in Deutschland angetreten bist?
In Deutschland habe ich es nicht dürfen sagen.
Aha.
Also, wo wir da Präsentation gehabt haben, habe ich natürlich müssen, dass denen sagen, wie es eine Konkurrenzpräsentation gesehen, dann haben sie evaluiert, oder? Dann habe ich gesagt, aber ich sage es gerade, ich kann nicht Auto fahren, oder? Ich habe mir immer überlegt, ich muss können sagen, warum ich nicht Auto fahre. Dann habe ich immer oben studiert, ich könnte ja irgendetwas an der Ranke haben, aber es ist mir einfach nicht gescheit in den Sinn gekommen. Nachtblind, im Nachhinein denke ich, nachtblind wäre noch durchgegangen vielleicht. Aber das stimmt und wir haben natürlich auch nicht das, es ist, am Schluss war einfach noch der Jean-Étienne gewesen. Und
Jean-Étienne Nebby, ja.
Ja, mit Reini und all die. Und der Jean-Étienne ist natürlich, der hat einen BMW, das weiß ich noch, 635 CS, habe ich schon gehabt. Und wir haben einen Berater gehabt, also wirklich sehr guter Berater, wegen dem haben wir es wahrscheinlich auch gekonnt. Oder der hat gesagt, wie sagt man, Benzin im Blut. Eine komische Vorstellung an sich. Aber der hat einen älteren Mercedes gehabt. Und das wäre natürlich tödlich gewesen, wenn wir so nah herangefahren werden wie der mit seinem BMW, oder? Und das ist von dort her noch lustig gewesen, weil, wo wir das gewonnen haben die mir angelehnt und gesagt, sie haben das gewonnen, oder? Da habe ich gesagt, das freut, logisch, oder? Oh, plauschen zu. Dann hat er gesagt, ja, aber es ist so, die anderen, es ist absolut gleichwertig gewesen, oder? Man muss ja sagen, wenn du bei Auto ein bisschen zu progressive Idee hast, verlierst du sowieso, oder? Weil, ich meine, es ist einmal gefahren, wenn du ein Auto hast, dass man dann immer muss sagen, sie müssen noch das Logo grösser machen, sie müssen auch noch die Rennschalen machen und dann müssen wir da den Leasingstempel rein tun. Und dann ist schon sich die Torben kaputt, oder? Das ist eigentlich die Voraussetzung. Und dann hat er gesagt, ich muss Ihnen sagen, Sie haben es einfach, im Prinzip hat er wollen sagen, der Jean-Étienne hat einfach sehr lang doziert. Und irgendwie ist, wenn man zu lang, oder, und wenn ich zu lang sage, ist es vielleicht 2 Stunden, dann sind sie wahrscheinlich ein bisschen müde geworden.
So haben die ja dann gegangen, ja.
Und dann hat er auch noch die gute Idee gehabt, Zigarren zu rauchen im Sitzungszimmer, das ist vielleicht auch noch.
Also, so sind wir zu der grossen Kampagne gekommen. Jetzt haben wir es gesehen, eben 50 Jahre ADC, da bist du natürlich immer, bist du von Anfang an Mitglied gewesen?
Nein, gar nicht. Also, sonst hättest du noch einen Gründer mehr.
Ja, hast du
ja mit dem Putz, hast du
ja
das
besprochen. Es sind, glaube ich, 4
gewesen, die da hinten waren. Ja, aber den
Kühling haben sie vergessen. Kühling war jeder drin, Kühling.
Nein, der Aldo hat zu mir gesagt, der Scheichklub gehen wir da nicht, oder? Ich tue die Berber untereinander und dazu, oder? Dann habe ich. Aber ich habe auch nicht gesagt, ich will jetzt in den ADC-Club. Und dann habe ich dann aber gemerkt, dass die Leute, die bei uns sind, die haben ja wollen Würfel gewinnen. Das ist das Wichtigste, oder? Und dann haben sie mich mal gefragt, was ist jetzt? Und da habe ich gesagt, ja, ich komme schon. Und dann haben sie mich aufgenommen. Dann habe ich aber noch, ich habe dann noch eine Anrede gehabt, dann habe ich gesagt, oh, da könnt ihr den jetzt auch gerade aufnehmen. Es ist eben ein bisschen einfacher gegangen als heute. Und so bin ich dazugekommen.
Ja, Peter, historisch gesehen, es hat ja sogar mal einen Putsch gegeben am ADC.
Ja, also an der Generalversammlung hat es einen Putsch gegeben, die hat noch stattgefunden, damals hat das Hotel Zürich geheißen, mag mich noch erinnern. An was ich mich nicht mehr erinnern, warum eigentlich geputscht worden ist. Aber die Ausgangslage war das, dass der Martin Sutter im Vorstand war, im damaligen. Und der Präsident war der Urs Eberhard. Und der hat dann, nachdem der Sutter dauernd Sitz in den Schwänzen hat, hat er den Sutter rausgerührt aus dem Vorstand. Und die Reaktion von Martin Sutter war, er hat dann unter anderem mir angerufen und hat mir das gesagt. Und ich habe gesagt, was willst du denn? Dann hat er gesagt, ich will Präsident werden. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir einfach logischerweise ein bisschen umtelefonieren und das ein paar Leute sagen, wo vielleicht dann noch einen gewissen Imbus haben im Club. Und das haben wir dann gemacht. Und dann hat die Generalversammlung, ganz normal, haben die Generalversammlung gehabt, natürlich schon ohne den Sutter, weil der ist ja rausgerührt worden. Und dann ist man zum Traktandum so Wahlen gekommen und es wäre eigentlich nur eine Bestätigung gegangen von dem Vorstand. Und dort haben wir dann gesagt, nein, wir verlangen, dass Neuwahlen gemacht werden. Dann haben die gesagt, nach Statuten geht das nicht. Da haben wir gesagt, da müssen wir über die Statuten reden, oder? Also es ist einfach, ja. Das Problem ist, es ist eben immer für uns immer lustiger geworden, weil das immer so ein bisschen weitergegangen ist. Also im Nachhinein muss ich sagen, es ist wirklich primitiv, einfach da so ein bisschen. Aber das ist doch eben auch der ADC gewesen. Also der René Fehr ist bei einer anderen Generalversammlung auf den Tisch aufgekumpelt in der Gummihalle und hat gesagt, Revolution. Mhm. Also wie in Südamerika.
Wie in Südamerika, ja. Aber weißt du denn bei diesem Putsch deine Rolle gewesen?
Also das ist aufgeteilt gewesen. Wir sind sehr konzeptionell vorgegangen. Wir haben den Walter Busch genommen. Das ist absolute Allzweckwaffe für so etwas, oder? Seriös, kann gut formulieren. Ja, wirklich glaubwürdig und eine gewisse Autorität. Und dann wahrscheinlich für die, wo es gerne ein bisschen handfester hätten, oder? Das wäre ich zuständig gewesen. Ich hatte auch den Ruf, dass ich manchmal ein bisschen polemisch war und das hat mich ganz gut getan. Und dann habe ich auch noch etwas dazu gesagt, dann haben wir gewählt nachher und nachher sind die abgewählt worden. Und dann hat sich der neue Vorstand zusammengesetzt. Wir haben dann gesagt, Martin ist der Präsident, der Walter, ich weiss nicht mehr ganz genau, was Funktion. Also ich, weil du unter Umständen die Frage stellst, ich bin dann für Event zuständig gewesen, respektive mein Berater in der Agentur.
Jetzt war ja das Revival vor ein paar Wochen in Zürich in einer nachgebauten Kronenhalle. Da sind ja alle die Werbestars zusammengekommen, haben sich getroffen. Wie hast du das selber erlebt?
Ja, ich habe ja selber gesagt, du sitzt schon am Geriatrietisch, dann bin ich dort hingesessen.
Also habe ich nie gesagt.
Du bist ein, was?
Ich habe das jetzt, der wartet nicht von mir. Ja.
Ich meine, du hast es mir gesagt. Also ja gleich, auf jeden Fall. Also Geriatrit ist plus der Chefredakteur von persönlich. Der war der Jüngste gewesen. Nein, natürlich habe ich Freude gehabt, die wieder zu sehen. Ich meine, der Hans-Uli Schweizer, den habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Der Alberto gesehen, ich meine, ist auch wegen dir. Der Putz ist klar, dass. Und der Walter, nein, ich habe das nicht gekonnt. Dann sind wir natürlich auch, man erzählt ja dann immer, wie es früher noch, oder andere weiss, die Gesicht schon auch mal erzählt, weil er hat es ja miterlebt. Aber das ist ja das gehört irgendwie dazu. Ich will aber nur noch beim ADC etwas sagen, wo, ich habe ja immer gesagt, ich bin, wenn es um Würfel geht, bin ich genau wie die anderen auch. Ich will es einfach, oder? Und auch, da sind immer ein bisschen Trickli gemacht worden. Und man hat das wirklich ernst genommen, oder? Also der Willi Bühler, der legendäre Nade, der hat einen Monat vor der Jurierung hat die guten Inserate rausgenommen, hat es angeschaut, hat gesagt, da müssen wir das Logo noch ein bisschen kleiner machen und so. Also man hat immer ein bisschen ein bisschen verschönert, oder? Jetzt, wenn jetzt da jemand zulässt, dann denkt er, das ist auch, oder? Ich kann aber sagen, die anderen haben das auch gemacht. Das ist nicht eine Erfindung von uns. Und das ist eine grosse Geschichte gewesen, die Jurierung. Das ist auch taktisch, ist das da gegangen, oder? Und es ist manchmal auch daraus drum gegangen, wer es überkommt, sondern wer es nicht sollte überkommen. Oder? Und dann
hat einer sich dann vorhin abgesprochen, ja.
Ja, und das ist ja mal so auf die Spitze getrieben worden, dass es nur ein Goldwürfel gab. Und gewonnen hat der René Fehr mit einem Tisset für die Druckerei Bruhin. Oder? Und das ist der absolute Höhepunkt gewesen in Bezug auf Jurierung. Und dann, weil das ist dann einfach peinlich gewesen, oder?
Also das ist der kleinste gemeinsame Nenner gewesen, wenn man so will. Ja,
das ist
gut. Gut. Es hat aber noch eine größere Ironie. Der René Fehr hat den Würfel erfunden, oder?
Ja, der René hat den, genau.
Also von dem hat er ja zu verdienten gewonnen in dem Sinn, ja.
Ja, aber er hat das Ding.
Aber hat es denn eigentlich, wenn du jetzt...
Wenn
man jetzt da zurückschaut, wenn du sagst, eben, man hat da taktierisches Spiel gemacht, Taktik, hat geschaut, dass der andere vielleicht nicht gönnt oder so, hat es denn auch Feindschaften gegeben? Also in der Branche rein, oder hast du das so erlebt?
Nein, ich hatte das nicht gehabt. Ich habe einfach zu denen, die ich gut gemacht habe, oder die ohnehin die Auffassung gehabt, mit denen habe ich einen guten Kontakt gehabt. Ich meine, es ist ja so gewesen, wir haben ja immer die Würfel dann verteilt an einem Anlass. Mhm. Und da mag ich mich erinnern, es hat einen Anlass gegeben, wo der Jean-Étienne der Mafia-Boss war und ich sein Assistent und der Martin Futter auch. Also, dort, wenn wir wieder schwierig aufeinander losgegangen sind, ist es nachher vorbei gewesen und dann ist es wieder so gewesen wie immer. Also das ist von dort her kein Problem.
Also Friede, Freude, Eierkopf.
Ja.
Danke vielmals, das war Peter Letzti, einer von den ganz legendären Werber von der Schweiz. Das ist unsere Serie 50 Jahre ADC. Freut mich, dass Sie dabei gewesen sind. Wir hören uns wieder nächste Woche.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.